Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velorum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute unsere zweite Sondersendung zur Tour de France. Wir fassen zusammen, was bisher passiert ist. Die ersten vier Etappen, die uns erfreut haben. Ich glaube, dass ohne im Vorgespräch das abgefragt zu haben, gehe ich davon aus. Und was in den nächsten Tagen möglicherweise passieren wird, wie die nächsten Streckenabschnitte aussehen werden. Und dazu wie immer zugeschaltet aus dem schönen München. Ich sag sonst immer guten Abend, aber heute mal guten Tag. Guten Tag, Thomas.
Bonjour nach Köln.
Ja, wir nehmen es für uns völlig gewohnt, ungewohnter Zeit mittags auf. Ich weiß gar nicht, ob uns das bekommt. Ich nehme auch an ungewohntem Ort auf, deswegen ist es ein bisschen zeitverzögerter als sonst. Größere Latenz, weil das Internet hier anders ist, aber das wird alles schon irgendwie wuppen. Nur falls ihr euch wundert, das ist der Grund dafür. Ich bin quasi hier musste auswandern. Wie geht's dir? Wie gefällt dir die Tour? Wenn du der Tour von jetzt eine Note geben müsstest, von 1 bis 6 schulnotenmäßig, welche Note hättest du bisher zu vergeben?
Ich würde sagen eine 3+.
Echt? 3+ war auch genau mein Gedanke. so ein bisschen über Durchschnitt, also noch nicht so, dass man sagt, juhu, aber auch keine Enttäuschung, keine enttäuschende Etappe so richtig dabei. Ein paar Ärgernisse, die mit Sicherheit auch angesprochen werden, aber insgesamt läuft es ganz gut. Vielleicht mein Vorschlag, wir gehen einfach mal so die Etappen durch, gucken, was uns da erfreut hat, was es zu berichten gibt. Die meisten von euch werden vieles gesehen haben, deswegen machen wir nur eine kurze Zusammenfassung, würde ich sagen, des Streckenverlaufs, wenn nicht irgendwas Besonderes erwähnenswert ist. Und da ging es Samstag los, Nizza, und wir hatten schon angekündigt, ich mache Nacktfahrrad-Corso nach Hürth, wenn André Greipel das Ding gewinnen wird. Es ist uns allen erspart geblieben und ich glaube, niemand ist traurig drum, dass das, also außer André Greipel vielleicht selber, dass das dann nicht passiert ist. Ja, Sprinterkunft.
Ja. André Greipel, den ging es wie wahrscheinlich mehr als der Hälfte des Feldes, an dem Tag auch gestürzt. Und dementsprechend war auch schon die Anzahl der Leute, die da im Finale mitsprinten konnten, sehr, sehr limitiert. Mhm. Und wir haben ja in unserer Vorschau so ein bisschen darüber spekuliert und waren auch konträrer Meinung, ob das jetzt eine Massenankunft gibt oder vielleicht dann doch schon etwas selektiver ist. Aber es war dann doch ein klassischer Massensprint, was aber nicht an der Strecke lag. Vielleicht auch im erweiterten Sinne an der Strecke, aber vielmehr daran, wie das halt bestritten wurde, weil die Abfahrt von diesem Drittkategorieberg wurde ja neutralisiert. Mhm.
Da tat sich hervor und in einer Rolle, wie ich ihn bisher selten so wahrgenommen habe oder nicht mitbekommen habe zumindest, Toni Martin als einer der neuen Patrone des Pelotons. Ungewohnt, oder? Also ich hatte ihn immer so als, ich will nicht sagen Außenseiter, das trifft es nicht richtig, aber nie als so ein, ich glaube das Wort Meinungsführer ist ganz gut für das, was da passiert ist, gesehen.
Ja, also er ist natürlich im Feld, hat er denke ich ein recht hohes Ansehen schon, weil er auch über Jahre da Leistung gebracht hat sich das erarbeitet. Und hat an dem Tag, das mal so ein bisschen sich zunutze gemacht, indem er da nach vorne gefahren ist und das Feld mehr oder weniger neutralisiert hat. Es gab dann aber doch eine Mannschaft, nämlich Astana, die gesagt haben, okay, wir haben da erstmal nicht so Lust drauf, irgendwie jetzt langsam zu fahren. Wir wollen hier ganz normal unser Tempo weiterfahren. Da trifft aber dann das Sprichwort sehr gut zu, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Da gab es dann ja diese Szene, wo dann in so einer Rechtskurve Miguel Angel Lopez gegen dieses Verkehrsschild geknallt ist.
Ja, Strafe folgt auf dem Fuße. Ja, also Lopez, Strafe folgt auf dem Fuße. Und wie siehst du das denn? Oder ich habe da auch zwei geteilte Meinungen gehört. Ich meine, wenn Astana sagt, wir können Rennen fahren, im Sinne von, so schlimm ist es nicht, ist ja eine Meinung, die man haben kann. Aber wenn alle anderen das anders sehen, ist halt auch doof.
Klar, also anfangs war ich mir da auch recht unsicher, weil auf der einen Seite ist es halt ein Radrennen, wo du halt sagst, wenn wir halt irgendwie eine Kaffeefahrt machen wollen, dann können wir uns woanders treffen. Aber auf der anderen Seite war es scheinbar so, dass halt dadurch, dass es in Nizza seit längerem nicht geregnet hat, sich da so viel Gummiabrieb, Diesel und auch Ölfilm auf der Straße gebildet hatte, dass es einfach, ja, viele haben hinterher gesagt, ja, wie auf Eis war. Also da hätte man statt Räder Kufen an den Rennrädern gebraucht. Also das war dann schon irgendwo nachvollziehbar und denke ich auch die richtige Entscheidung nachher, dass die Fahrer da mehr oder weniger neutralisiert gefahren sind. Aber es gab ja trotzdem dann immer noch weitere Stürze. Also ich erinnere mich da ganz gut an George Bennett, der zweimal gefallen ist, oder auch an diesen Sturz genau auf der 3-Kilometer-Marke. Also da hatten viele Favoriten wirklich Glück, dass dieser Sturz genau unter dem 3-Kilometer-Banner war.
Ja, John Degenkolb hatte leider Gottes nicht so viel Glück. Für ihn war damit die ganze Veranstaltung beendet. Also er ist schon am ersten Tag raus.
Ja, wenn man mal überlegt, für das Team extrem bitter. Es war ja nicht nur John Degenkolb, sondern auch Philipp Gilbert, der sich die Kniescheibe gebrochen hat, auch ausgeschieden. Das ist eine Mannschaft, die ja eigentlich für die Sprints Caleb Ewan dabei hat und deren großes Ziel die Etappensiege sind, die gleich nach dem ersten Tag auf 6 Fahrern nur noch dezimiert sind. Das limitiert natürlich dann irgendwo die Fähigkeiten, auch Ausreißergruppen zurückzuholen und Sprints vorzubereiten.
Ja, sehr ärgerlich. Pinot war es, glaube ich, ne? Pinot ist auch gestürzt. Der war einer von denen,
war auch in diesen 3 Kilometer Sturz involviert, aber den hat es, glaube ich, nicht so schlimm erwischt. Was ich noch bei Lopez ergänzen wollte, bei dem ist, glaube ich, sogar der ganze Rahmen einmal durchgebrochen. Ja. Also ihm selbst ist wenig passiert. Er konnte das ja einigermaßen diesem Schild ausweichen, aber das Fahrrad ist wohl voll gegen das Schild geknallt und in der Mitte durchgeknackt.
Ja. Ja, eigentlich bin ich ja ein wenig gehässiger Mensch, aber in dem Fall kann man schon sagen, die Geister, die ich rief, ne, und so weiter und so fort. Nicht gerade schön. Ja, gewonnen wird Sieger an dem Tag, Alexander Christoph.
Auch irgendwie ein komischer Sprint. Also, das war irgendwie so ein bisschen schmalere Straße dann da auf der Promenade des Anglais und ging so leicht eine Rechtskurve. Und ja, Christoph, der war einfach in der Superposition. Mhm. Und der Rest, ja. Dahinter dann Mats Pedersen, vielleicht für manche auch ein bisschen überraschend, dass da der Weltmeister in so einem Massensprint auf Platz 2 landet. Aber er hat ja vor wenigen Wochen schon bei der Polen-Rundfahrt eine Etappe, auch einen Massensprint gewonnen. Von daher war das jetzt nicht so überraschend. Ja, und der Rest der Sprinter, gut, der war entweder vorher schon handicapiert durch einen Sturz oder ja auch nicht in der guten Position, beispielsweise Peter Sagan. Ja, der war wahrscheinlich auch froh, dass er da halb durchgekommen ist in dem Sprint.
Ja. Und Alexander Christoph hat ja hinterher im Interview auch gesagt, ja, das ging irgendwie schon. Vielleicht ist er auch einfach widrigere Bedingungen gewohnt, ne, bei schlechtem, also es war jetzt kein schlechtes Wetter, aber vielleicht nicht die ganz heißen Temperaturen und
ja, aber er hat auch irgendwie gesagt, ich bin immer richtig gut, wenn die anderen schon richtig kaputt sind und im Arsch sind. Also ja. Der mag halt so rennen. So Flandern-Rundfahrt hat er ja auch schon gewonnen, wenn es halt richtig hart ist und dann hinterher noch einen Sprint gibt, dann ist er mal richtig gut. Aber ich hatte ihn jetzt persönlich für diese erste Etappe so überhaupt gar nicht auf dem Zettel. Kam für mich ein bisschen überraschend, weil dessen Saison bislang auch noch nicht so super lief.
Ja, vielleicht, also aber auch grundsympathisch, ne? Also ich habe jetzt hinterher nochmal am nächsten Tag, am Sonntag, habe ich mir, er lief es so nebenher, lief die AD, ne? Da die Geschichte gehört, wo er irgendwann mal die norwegische Nationalhymne gesungen hat auf dem Podium, weil die.
In Frankfurt, ja.
Genau, weil die einfach nicht da war. Ne? Also so Geschichten, also ich glaube, das ist. Und ich weiß noch, der Markus, früherer Velo-Snack-Partner, kommt ja aus der Gegend, wohnt jetzt in der Gegend, wo Christoph auch wohnt, ne, rund um Stavanger irgendwo. Und da ist er auch ganz oft in dem Verein noch tätig, also nicht tätig, aber ne, so bei Vereinsausfahrten dabei. Und scheint ein grundsympathischer Mensch zu sein, was man zumindest mitbekommt. Und ja, umso erfreulicher, dass so jemand dann da auch die Möglichkeit hat, mal ins gelbe Trikot zu fahren. Ich glaube, für ihn wird damit auch ein Traum wahr. Dass es nicht ewig lange behalten wird, war ihm, glaube ich, auch direkt klar. Aber nichtsdestotrotz, einmal gehabt, kann man ihm das nicht mehr nehmen. Also, erste Etappe, Alexander Christoph schießt das Ding ab, vor, um das Podium dann auch direkt mal zu sagen, vor Mats Petersen und Kees Bol vom Team Sunweb, das dementsprechend dann auch die Gesamtwertung. Grüne Trikot ähnlich, Alexander Christoph vor Mats Petersen. Peter Sagan hat zwischendurch mal irgendwie sich Punkte geholt, weswegen ihn so ein bisschen nach vorne geschoben wurde. Jugendtrikot geht an Mats Petersen dann, der jung genug ist. Bergtrikot. Fabien Grelier, ehrlich gesagt vorher noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und Mannschaftswertung, ein wirklich, ja, wie soll man sagen, wie sagt man da, bittersüßer Sieg an dem Tag oder bittersüße Wertung für Trexiger Fredo, die an dem Tag wahrscheinlich darauf gerne verzichtet hätten, wenn sie am nächsten Tag dafür hätten, nochmal in voller Mannschaftsstärke an den Start gehen können. Ja, aber insgesamt schöner Auftakt, oder? Abgesehen von dem, also ich finde Nizza als Stadt sehr, sehr schön. Die Stürze hätten nicht sein müssen, natürlich die Ausfälle hätten nicht sein müssen, aber sympathischer Gewinner, sonst wenig passiert. Kann man mitarbeiten, denke ich.
Ja, also wäre das Wetter besser gewesen, wäre es mit Sicherheit noch ein bisschen anders, hätte es noch anders ausgesehen, aber man musste es dann so nehmen, wie es war.
Ja, dafür betreiben wir Outdoor-Sport, da kann man halt nichts dran ändern. Kommen wir zu Etappe Nummer 2, Nizza, und das war dann auch vom Veranstalter schon so ein bisschen benannt wie, ja, jetzt geht es direkt in die Berge, erste Bergetappe. Wie bergig war es denn dann am Ende wirklich?
Ja, auf dem Papier hat man sich oder habe ich mir von dieser Etappe mehr erwartet, aber letzten Endes war es dann doch so, dass diese beiden Erstkategorieberge Col de la Comène und Col de Turini doch zu weit vom Ziel weit weg waren, dass da irgendwie was ja, in Sachen Gesamtwertung hätte passieren können. Und zum Schluss dieses Finale rund um Nizza mit dem Col des beziehungsweise dem Col de Quatre Chemins hat dann doch noch einiges geboten.
Es hatte sich eine Ausreißergruppe gebildet, in der auch dann der spätere Sieger, ich glaube, da können wir, nehmen wir nicht viel vorweg, Julien Alaphilippe mit drin war. Vielleicht darf ich
dir. War ja nicht in der Ausreißergruppe.
Nee, nicht in der ersten Ausgruppe. Ach so, ich wollte die erste jetzt überspringen. Es war dann die zweite, die
attackiert. Ach so, später, ja. Ja, klar, das war später war er sozusagen in dieser Spitzengruppe. Aber in der ersten Ausreißergruppe war vielleicht auch ein bisschen erstaunlich, war Peter Sagan dabei. Und der ist halt auf diesen Zwischensprint am Anfang gefahren, hat den dann nicht gewonnen, sondern Matteo Trentin, konnte sich aber ein paar Punkte fürs grüne Trikot gut schreiben lassen und ist dann ja kurz vor der Kuppe des Col di Turini eingeholt worden auch vom Feld, aber ja, für, also ich hätte dieser Gruppe vielleicht noch so ein bisschen mehr Chancen gegeben, wäre Matteo Trentin da drin geblieben, aber der hatte halt Pech, er hat den Zwischensprint gewonnen und gleich danach hat er Defekt gehabt und ist auf dem Feld zurückgefallen.
Eine kurze Bemerkung von mir vielleicht noch zu dieser Etappe, ich meine, du guckst am Rechner, oder am Fernseher, aber wie schaust du es?
Unterschiedlich. Sehr unterschiedlich, also so, mal so, mal so.
Ich war nämlich am Samstag am den ersten Teil der Etappe, also ne, hier als noch schönes Wetter war, Ausreißergruppe, und meine Tochter sich sehr gewundert hat, dass Adam Yates sich in einer Stelle Wasser über den Helm gegossen hat. Also völliges Unverständnis, warum er das macht. Es ist immer sehr schön, wenn man mit Kindern sowas guckt, so unsere Sachen, die völlig alltäglich sind oder die man da als völlig gegeben und hinnimmt, hat sie überhaupt nicht verstanden. Und dann später waren wir bei Freunden und ich wollte dann das Finale der Etappe kriegen und ich habe ungelogen bestimmt Viertelstunde vor Ende der Etappe den Freund darauf hingewiesen, dass ich das machen möchte. Es gibt in meinem Freundeskreis offensichtlich Menschen, die technisch so abgehangen sind, dass sie es nicht schaffen, in einer Viertelstunde den Fernseher auf das richtige Programm einzustellen. Das war sehr, sehr faszinierend. Also, dass Technik immer noch so kompliziert sein kann und dann war der Fernseher nicht im WLAN, weil das musste ja irgendwie im WLAN sein und die Fernbedienung, Batterie leer und alles. Ich muss es dann hinterher in der Wiederholung gucken, weil ich hab's nicht hingekriegt. Vielleicht brauche ich auch neue Freunde. Oder ich nehme einfach keine Termine mehr wahr während der Tour de France-Etappen. Ja, es war dann aber auch so, dass irgendwann immer wieder alles zusammengelaufen war. Und aus diesem zusammengelaufenen Feld hatte sich dann diese Ausreißergruppe gebildet. Oder nicht Ausreißergruppe, aber diese Favoritengruppe. Und da hat am Ende Julien Alaphilippe sich den Tagessieg geholt.
Ja, die Attacke von Alaphilippe da am letzten Anstieg war schon knackig, aber er hat dann, denke ich, auch gemerkt, dass er alleine keine Chance hat, das Ziel zu erreichen, sondern dann wieder eingeholt werden würde. Dementsprechend sind dann noch Mark Hirschi und Adam jetzt aufgeschlossen und zu dritt haben die auch recht gut zusammengearbeitet und auch einen kleinen Vorsprung ins Ziel retten können. Aber ja, ich denke, der Sprint, den hätte Mark Hirschi auch gut gewinnen können, weil das war wirklich auch dünn, wie er da weiter geworden ist. Hat den Antritt von Alaphilippe halt um ja, eine Millisekunde vielleicht verpasst, sodass da ein kleines Loch war, was er dann nicht mehr zugekriegt hat.
Also vom Team Sunweb, Mark Hirschi, hat sich an dem Tag dann auch das weiße Trikot sichern können. Also noch junger Mann, vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung gegenüber einem Julian Alaphilippe, der ja nun wirklich ja schon ziemlich seinen 28, ich will nicht sagen abgezockt, klingt so negativ, aber erfahren. Und ja, mit insgesamt 5 Tour-Etappen. Mailand San Remo, Strade Bianchi, Flèche Wallonne, schon einiges gefeiert, Flèche Wallonne zweimal, schon einiges auf dem Buckel hat an Siegen. Ich denke mal, gegen so jemanden im Sprint kann man durchaus verlieren, das ist aller Ehren wert. Und der übernimmt dann auch an dem Tag das gelbe Trikot, völlig zu Recht.
Ja, wir im letzten Jahr schon, Alaphilippe wieder im gelben Trikot. Für mich persönlich aber macht er so den Eindruck, dass er nicht so, er ist zwar auf einem super Niveau, aber nicht ganz so stark vielleicht wie letztes Jahr. Da war er doch nochmal in einer anderen Liga. Ja, und auf der Etappe auch wieder viele oder einige Stürze. Da hat es ein paar Fahrer erwischt, wie beispielsweise Lennart Kemner, der sich an dem Tag aus der Gesamtwertung verabschiedet hat. Tom Dommeler war auch mal gestürzt, hat sich da auch an dem Hinterrad aufgehängt, oder auch Daniel Felipe Martinez von EF, der an dem Tag auch Rückstand kassiert hat.
André Greipel ist mit genähtem Knie gefahren. Alleine diese Vorstellung würde mir den Schlaf rauben, wenn ich in der Nacht vorher oder am Tag vorher genäht worden wäre, dass ich dann wieder 4-5 Stunden Fahrrad fahren soll und auf dem Niveau. Aber man hat ja auch hintergehört, oder mittlerweile hat man von ihm Aussagen gehört, dass er sich wieder besser fühlt und die nach der Etappe gestern auch schon wieder sagt, ja, er ist wieder ein Rennfahrer, ne, kann wieder loslegen. Ich finde das immer noch diese Regenerationsfähigkeit oder wie hart die Jungs da wirklich mit sich selber auch sind, das ist manchmal schon irre. Ja, Kemner hat, glaube ich, fast jeden Tag, hat er am ersten Tag auch gelegen. Der hat wirklich die Fallsucht irgendwie.
Schade. Dieser zweite Sturz, also auf der Etappe, war mehr oder weniger selbst verschuldet, weil er sich da an einem Hinterrad aufgehangen hat.
Ja, auch wäre er auch so ein Kandidat gewesen, glaube ich, den man, wenn es einen Berganal und Pogacar nicht gäbe, aus weiße Trikot vielleicht hätte schielen können. Aber mit den zwei Herrschaften muss ich.
Mit Sicherheit, aber Team Bora ja, wie wir es schon in der Vorschau gesagt haben, mit einem Lazarett in die Tour gegangen, wobei man sagen muss, bei Maximilian Schachmann hat es mich erstaunt, wie gut es da läuft. Also mit diesem gebrochenen Schlüsselbein hat er da ja noch gesprintet und ist weiter geworden auf der Etappe.
Ja. Und auch Buchmann ist ja jetzt nicht so, warte mal, nicht, dass ich mich schon wieder verzettel hier. Doch, Buchmann.
Ja, er war an dem Tag in der Favoritengruppe dabei.
Ja. Ja, ich habe mich beim letzten Mal noch in den Nesting gesetzt, bei diesen vielen Namen, die ich hier nie auf die Reihe kriege, beim Team Bora. Immer Mann, dann liegst du nicht ganz falsch. Alaphilippe damit mal wieder ins gelbe Trikot gefahren. Hat jetzt viel, aber ich glaube, so Abstände einzugehen, dafür ist ist es noch nicht wert nach so einer Etappe. Macht gar keinen Sinn. Alaphilippe, Alexander Christoph noch im grünen Trikot vor Peter Sagan und Matteo Trentin. Jugendwertung hat Marc Hirschi übernommen an dem Tag von Team Sunweb vor Sergio Higuito. Berg, so viele Berge gab es jetzt noch nicht, ne? Benoit, wie spricht man es aus?
Sosnefroid.
Von AG Désert. Und Mannschaftswertung immer noch Jack Segafredo, die dann aber da mittlerweile zeitgleich mit, auch krass, so eine Zeitgleichheit bei einer Mannschaftswertung, ne? Mit Education First und Astana sind. Gut, dann ging es aus Nizza heraus. Dritte Etappe, Nizza nach Sisteron, heißt es wahrscheinlich. War von uns im Vorfeld als ganz klare Sprinter-Etappe ausgemacht, wenn ich mich recht, also ich zumindest meine, mich erinnern zu können, dass wir es gesagt haben.
Genau, ja, Nizza ist es doch 198 Kilometer und die Etappe war im ersten Teil drin vom Profil her etwas schwieriger, weil man da von der Küste ins Hinterland kommen musste, gab es da ein paar Berge. Aber die Fahrer haben es an dem Tag wirklich locker angehen lassen, waren dreimal in Ausreisegruppe weg mit Perez von Cofidis, Jérôme Cousin von Total Direct Energy und Benoît Cosnefroy, dem Bergtrikotträger von AG Deserla Mondial. Und ja, dementsprechend drei Ausreißer, die kann man, konnte man da recht leicht gut kontrollieren, wobei es den beiden, Cosnefroy und Perez, auch nur ums Bergtrikot ging. Die haben dann an zwei Bergwertungen das gegeneinander ausgefahren und ja, hatten dann nicht mehr so recht Lust, haben sich zurückfallen lassen ins Feld und der arme Jérôme Cousin musste dann den Rest dieser Flucht von vorne alleine bestreiten, war die ganze Zeit im Wind. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es war dann recht leicht zu kontrollieren fürs Feld. Aber zu dem Perez muss man noch sagen, der ja, hat sich dann zurückfallen lassen ins Feld und ist dann, hatte er eine Panne und ist dann hinter dem Feld, als er wieder reinfahren wollte, mit dem eigenen Teamfahrzeug kollidiert und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Also hat er eigentlich das Bergtrikot gehabt, aber ist dann ausgeschieden.
Ah, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Boah, mit dem Auto kollidieren, Schlüsselbein, das sind alles so Sachen, die will ich nicht hören. Können wir solche Sachen überspringen? Boah. Vor allen Dingen bei dir müsste das doch direkt hier irgendwie so, eigentlich müsste man bei sowas vorher dir eine Triggerwarnung senden, dass du Bescheid weißt, dass sowas kommt. Sprintankunft war eindeutig und wie ich finde, einer der Sprints, den ich mir mehrfach angucken konnte, weil ich mir gedacht habe, wo kommt der denn auf einmal her? Also Caleb Hume, muss man sagen, war relativ weit vorne, wie auch hinter im Interview gesagt hat, hat dann nochmal die Beine rausgenommen, kurz sich erholt und ist mit dann einem dermaßen Geschwindigkeitsüberschuss von vielleicht so 20, 30 Meter hinten mittig durchs Feld, rechts vorbei, links rüber und hat gewonnen. Also ein Sprint, wo man wirklich sagen kann, da gehört es einiges zu, mit so viel Selbstbewusstsein auch da, um mit so einem Geschwindigkeitsüberschuss das Ding abzuschießen.
Das war ein sehr chaotischer Sprint, muss man sagen. Also da gab es keinen richtigen Zug. Alle sind irgendwie losgefahren. Also zuerst war es ja Viviani, der den Sprint eröffnet hat. Da dachte man schon so 340, okay, sieht jetzt vielleicht gut für ihn aus. Dann ist der aber ja ganz schnell eingegangen. Dann kam Peter Sagan mit einem unheimlichen Drive. Aber auch der ist da in diesem Gegenwind, also es war ziemlich heftiger Gegenwind auf der Zielgeraden, auch letztlich zu früh in den Wind gegangen, genau wie Sam Bennett, der dann auch noch wieder eingeholt wurde und Caleb Ewan, ja, wie du schon gesagt hast, der hat da zweimal angesetzt, aber ja, es war auch, muss man ehrlich sagen, ziemlich riskant, was er da gemacht hat, ja, also ja. Von links nach rechts zu springen, also da genügen 3 oder 4 Zentimeter, und die Sam Bennett vielleicht weiter nach rechts fährt und dann ja, fällt auch der Caleb Ewan entweder in die Bande oder er zieht zurück.
Hm. Ja, ja, dass das jetzt nichts war, wo man, also ich glaube, bis, ich weiß nicht prozentual, wie man das sehen kann, ne? Aber bis ganz, ganz, ganz kurz vor Ende hätte ich da auch keinen, also ich weiß gar nicht, ab wann ich auf Caleb Ewan gesetzt hätte, ne? Also als er rechts um, wer auch immer das jetzt gewesen ist, als er da rumgekommen ist und dann nach links wieder abbog in die Mitte, ab dem Zeitpunkt hatte ich ihn dann so nach dem Motto, das kann funktionieren, aber jetzt so 150, 200 Meter vor dem Ziel hätte ich da keinen Pfifferling drauf gegeben, dass der überhaupt in die Top 3 kommt. Also der war ja teilweise schon gar nicht mehr von der Kamera eingefangen, die vorne die Sprinter im Bilde hatte. Bis der dann auf einmal von ganz weit hinten wieder kam. Also, und ich finde auch schön, dass es solche Sprints nochmal gibt, weißt du, wo nicht jeder sich auf den Zug verlassen kann oder wo ein Fahrer schon fast zum Sieg chauffiert wird, sondern dass sowas auch nochmal passieren kann. Ne? Das ist ja auch das Schöne am Radsport, dass nicht immer alles hundertprozentig plan und berechenbar ist. Und ja, dass sowas passieren kann und dann, dass dann auch solche Fahrer wie Caleb Ewan, die vielleicht dann, wie soll man sagen, mit seinen 5 Helfern, die ihm ja noch zur Seite stehen, dass der dann die Chance bekommt, so eine Etappe abzuschießen. Ne? Also Lotto Soudal, wie wir schon erwähnt haben, nicht unbedingt mit großem Glück ausgestattet, sondern mit Gilbert und Degenkolb nach Hause. Und dass der dann die Möglichkeit bekommt, in diesem unorganisierten Sprint das Ding abzuschießen, hat mich irgendwie so ein bisschen
gefreut. Solange es dann immer im Rahmen des Erlaubten bleibt, ist das immer, ja, natürlich dann noch gut. Aber wie gesagt, also ich habe das ziemlich eng gesehen, wie der da vorbeigekurvt ist. Und ja, da können wir froh sein, dass da nichts passiert ist.
Ja, 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 klar. Also hätte ja jemand bei dieser Rundfahrt durchs Feld mitgenommen, klar, dann würden wir jetzt wahrscheinlich ganz anders sprechen. Ich fand das auch noch so im Rahmen. Also dieser Spurwechsel, er hat ja niemandem, es kam ja keiner mehr, dem er irgendwie zumindest so in meiner Wahrnehmung, den er blockiert hat, weil er hatte einfach so einen Geschwindigkeitsüberschuss. Nee,
er war halt einfach viel schneller, kann man klar so sagen, aber ist die Frage, ob er selbst das auch gesehen hat, dass da keiner war.
Ah, okay, ja. Im Zweifel, wenn du ihn fragst, wird er sagen, ja, habe ich gesehen.
Mit Sicherheit, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen im Blindflug war.
Ja, am Ende, ne, wer siegt und kein anderer stürzt, hat erreicht. Und ich fand das, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sein Team so geschwächt war, irgendwie hat es mich ein bisschen gefreut. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich geärgert habe um ihn. Also Caleb Ewan ist dann Erster geworden vor Sam Bennett, der von dir schon im Vorfeld angekündigte Giacomo Nizzolo, dass man auf ihn ein Auge haben sollte. Dritter Platz vor Hugo Hofstetter, Peter Sagan und so weiter und so fort. Gesamtklassement hat sich natürlich nicht viel getan. Ist weiter Julien Alaphilippe vor Yates und Hirschli im gelben Trikot. Grünes Trikot hat an dem Tag Peter Sagan übernommen von Alexander Christoph. Einerseits wahrscheinlich durch den bessere Platzierung im Schlusssport und aber auch, ich kann mir gut vorstellen, hat wahrscheinlich Zwischenpunkte geholt. Weißes Trikot, Marc Hirschi vor Pogacar und Bergtrikot, Benoit Chesnefroid hat das sich ein paar Punkte mehr geholt. Mannschaftswertung, Drexiger Frido. Und wir kommen zur vierten Etappe, der von uns, muss ich sagen, nach dieser Sprintetappe habe ich direkt schon gedacht, so, morgen auf, mich direkt auf morgen gefreut, morgen geht's rund, morgen erste Bergetappe und vielleicht auch der erste Aufgalopp der Favoriten. Ich bin bei sowas ja immer skeptisch, ich denke mir immer, ach, warum sollten jetzt schon, lassen sich Zeit, aber ein bisschen kam da schon.
Ja, also diese Bergankunft, Sisteron aus Sierra Melet, 160,5 Kilometer, war jetzt nicht so klassisch die Hochgebirgsbergankunft, also war jetzt nicht so super schwer. Da wurde schon ein bisschen Klassement gemacht, ein bisschen selektioniert, aber es kam dann doch noch eine Gruppe von insgesamt 16 Fahrern zusammen an, die zeitgleich waren. Und das war ein klassischer Rollerberg, also maximal 8%. Und zum Schluss dieser letzte Kilometer dann auch teilweise fast flach. Und da gab es dann einen Sprint aus einer großen Gruppe. Und man hat schon so gesehen, konnte schon sehen, wer da zu kämpfen hat und wer da noch einigermaßen locker war.
Und man konnte ja auch sehen, welche Teams sich den ganzen, also natürlich immer Alaphilippe vorne im gelben Trikot, ne, also mit dem nötigen Antrieb und der Verpflichtung, das Trikot zu verteidigen. Aber man hat auch gesehen, ne, welche Teams da sich in entscheidenden Situationen teilweise in Mannschaftsstärke vorne versammeln, um ja, ihre Fahrer in Position zu bringen und auch vielleicht den anderen schon zu signalisieren, wir sind hier. Und das ist auch etwas, das wir präsentieren möchten. Ne? Also ich ausgewiesen Team Jumbo, Team Ineos, die haben sich da schon vorne gezeigt.
Ja, besonders zum Team Jumbo Visma hat, denke ich, das Team Ineos an dem Tag vielleicht ein bisschen einschüchtern können, weil zwischenzeitlich war es dann ja mal so, dass da Kwiatkowski und Castro Viejo nach vorne gefahren sind, ein bisschen Tempo machen wollten und dann kam aber sofort Sepp Kuss mit Primoz Roglic am Hinterrad und ist da einfach mal so zwei Stufen schneller gefahren, sodass die Ineos-Leute dann wieder zurückgefallen sind und das hat, ja, denke ich, doch schon Eindruck hinterlassen.
Ja, das glaube ich auch. Und auch wieder, also was ich auch im Vorgespräch schon erwähnt, die Rolle von, also ich finde, Toni Martin wird immer wertvoller. Also je mehr er immer mehr auch von dem Zeitfahrspezialisten zu jemandem wird, er dann nicht nur am Anfang einer Etappe, sondern auch, ne, wo er stundenlang vom Feld das die Pace macht, sondern jetzt auch so in späteren Situationen wirklich da mit weit aufgerissenem Mund nochmal alles gibt und nochmal alles aus sich rausholt. Schön zu sehen und dass auch die Anerkennung da von seinem Team offensichtlich bekommt für.
Ja, klar. Also er hat da ein bisschen andere Aufgaben vielleicht als früher bei anderen Teams, aber ist als Organisator der Mannschaft, denke ich, auch unheimlich wertvoll.
Ja, ja, dieser Captain de la Route-Rolle und ich finde, das ist nochmal so eine Entwicklung, die ich ihm jetzt vor ein paar Jahren vielleicht nicht zugetraut hätte, klingt blöd, ne? Aber wenn man sich anschaut, 2011, 12, 13 Weltmeister im Einzelzeitfahren, hätte ich damals jetzt vielleicht nicht unbedingt ihn so gesehen in dieser Rolle. Später dann auch noch bei einem ausländischen Team, wo er jetzt dann ja, ist immer schwierig, so einen Vergleich zu ziehen, ne, zu anderen Fahrern, aber wo er so eine Rolle einnimmt, wie es jetzt dann für andere mal gemacht haben.
Ja, und zumal er seinen Vertrag jetzt auch nochmal verlängert bekommen hat.
Ja, also alles andere wäre auch, also wenn ich Team Jumbo wäre, den, ich weiß jetzt nicht, wie, wo er da in der Verdienstklasse anzusiedeln ist, ne, aber er wird hoffentlich sehr, sehr gutes Verdienst, also wahrscheinlich wird er mehr kriegen, als er im Polizeidienst angehalten bekommen würde, wer er ursprünglich ist.
Aber er ist ja jetzt der Polizist im Peloton, von ja. daher hat sich die Ausbildung dann auch gelohnt vielleicht.
Ja, ich weiß nicht, ob er so oder auch scharf schießen kann, ne? Aber den einen oder anderen die Kette anlegen, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, jetzt ohne Spaß, also ich freue mich da sehr, dass diesen Rollenwechsel und...
Ja, und auch bei Jumbo Visma, die haben jetzt noch mit einem anderen Fahrer, mit Christoph Pfingsten um ein Jahr verlängert, Sicherheit auch gut, dass der da noch ein weiteres Jahr einen Arbeitsplatz hat.
Ja, also die machen da vieles richtig gerade und ich bin gespannt. Ja,
auch. Aber vielleicht zurückzukommen auf genau. diese Etappe, das Finale. Wie gesagt, ich hatte da Alaphilippe als Sieger getippt, weil der natürlich bei einem Sprint aus so einer kleinen Gruppe absolut als Favorit anzusehen ist. Aber als dann Primoz Roglic losgefahren ist, da hat man so gedacht, vielleicht noch, okay, Alaphilippe, der schaltet jetzt nochmal hoch und hat dann noch einen zusätzlichen Gang, den er auflegen kann, aber da kam dann gar nichts mehr, also hatte da nichts mehr entgegenzusetzen und das unterstreicht mich so ein bisschen die These, dass Alaphilippe nicht so stark ist wie letztes Jahr.
Oder, das habe ich nämlich, im weiten Teil sehe ich das wie du, oder habe ich diese Situation auch so gesehen, oder, dass einfach das Tempo, was Jumbo vorher angeschlagen hat, so hoch war, so ja, so fordernd war, dass Alaphilippe einfach schon sehr, sehr früh auch selber arbeiten musste und auf sich alleingestellt war, dass er nicht so viel Unterstützung von seinem Team hatte, dass er einfach gar nicht mehr in der Lage war, noch irgendwas zu zünden, was jetzt nicht dem widersprechen muss, was du sagst, ne? Also, dass er in anderen Jahren vielleicht in der Form hätte noch einen Gang drauf, eine Schippe drauflegen können, einen Gang höher schalten. Aber das Tempo war vorher ja auch schon, er war schon sehr lange sehr gefordert. Ne? Und ob er das im vergangenen Jahr dann hätte nochmal kontern können, weiß ich auch nicht. Also ich fand, es war schon nicht ohne, was man da vorher ihm abverlangt hat. Ne? Und ich finde, das ging ja auch schon relativ, ich will nicht sagen früh los, ne? Aber es war jetzt für ihn, finde ich, auch ein langes Stück zum Ziel als Roglic da.
Ja, also das Finale oder beziehungsweise das richtige Finale, so 500 Meter vor Ziel wurde das eröffnet durch eine Attacke von Guillaume Martin von Cofidis. Und hätte da Roglic auch nicht sofort reagiert, wäre der weg gewesen, hätte die Etappe gewonnen. Aber da muss man dann noch Roglic mal loben, dass er da den richtigen Instinkt bewiesen hat, da gleich nachzufahren, weil ansonsten hätten die das Loch auch nicht mehr zugekriegt. Und am Ende dann wäre ein slowenischer Doppelsieg.
Ja. Und Pogacar unterstreicht halt auch das, was man jetzt von ihm schon erwartet hat. Ne? Glaubst du, wir hatten vor der ganzen Tour, haben wir ja noch gesagt, ob Roglic, ob das was wird und so weiter und so fort. Vielleicht ist Dumoulin doch eigentlich das Pferd, auf das man beim Team Jumbo setzen sollte eher. Siehst du uns schon da Lügen gestraft?
Ja, die Tour ist noch sehr lang. Also da würde ich jetzt, klar, Primoz Roglic hat seine Rolle als Top-Favorit unterstrichen. Und hat mit Sicherheit auch vor allem moralisch riesig Auftritt bekommen jetzt durch diesen Sieg und auch die ganze Mannschaft. Aber ja, die große Frage bleibt weiterhin, ob er auch diese Form bis zum Ende der Tour halten kann. Klar, es gibt viele Etappen, die ihm sehr gut liegen. Also es gibt jetzt nicht diese klassischen Grand Tour Bergetappen von 240 Kilometern mit vier O-Kategorie Pässen, das gibt es bei dieser Tour ja nicht, aber es gibt halt auch noch andere, die lauern.
Ich glaube das nämlich auch. Ich glaube auch, dass, also, was du jetzt so ein bisschen tituliert hast, die Tour ist noch lang. Ich hatte eine ganz, ganz wirren Gedanken gestern. Vielleicht lag es am ersten Urlaubsbier oder ich dachte mir, vielleicht macht Jumbo einfach zwei Sachen. Und das könnte wirklich sehr, sehr, sehr gewieft sein und würde dann auch wäre ein Ass im Ärmel, was Ineos nicht hat. Die kalkulieren einmal mit einem Abbruch der Tour. Und zwar nach theoretisch so erster Ruhetag, war ja auch schon mal im Gespräch, dass das so ein Termin wäre, der potenziell gefährlich wäre. Erster Ruhetag, Etappe 9, 10, 11 so rum. damit kalkulieren die einmal und schicken deswegen Roglic jetzt zu Anfang all in. So nach dem Motto, wenn die Tour abgebrochen wird nach 9 bis, sagen wir mal zwischen Etappe 9 und 12, möchten wir bis dahin möglichst früh einen unserer Kapitäne im gelben Trikot haben. Und da Roglic jetzt potenziell von den beiden ist, der eher derjenige ist, der am Anfang dem eher hinten raus die Luft ausgeht, nehmen wir Roglic für diese Rolle. Und Dumoulin bauen wir einfach während der Tour langsam peu à peu auf in der Rolle und kann sich dann auch ausruhen, wenn andere auf Roglic reagieren müssen. Und der ist dann für die zweite Hälfte. Also sollte die Tour doch durchgehen, ist er der Kandidat für die zweite Hälfte. Und Team Ineos hat so etwas nicht. Jedenfalls nicht so dezidiert in dem Sinne, dass sie mit zwei ausgewiesenen Kapitänen rangehen, sondern setzen nur auf das Pferd Bernal.
Ja, bei Team Ineos muss man sagen, dass die an dem Tag ja doch enttäuscht haben. Also wie gesagt, dieser Zug, den sie da aufbauen wollten, der wurde ja ganz schnell vom Team Jumbo-Visma zum Gleisen gebracht. Und der Co-Kapitän Carapaz, der eigentlich kurzfristig in die Mannschaft gerückt ist, noch für Froome oder Thomas, der hat an dem Tag auch 28 Sekunden verloren. Und klar, also ich sehe das so ein bisschen so. Team Ineos, die versuchen gerade, sich irgendwie zu verbiegen. Also die machen was sie eigentlich nicht können. Weil wenn man mal zurückblickt, so die Jahre, in denen Froome die Tour gewonnen hat, da war es eigentlich immer so, dass die auf der ersten Bergetappe so eine Rakete gezündet haben, dass sie die Konkurrenz total eingeschüchtert haben. Mhm. Und jetzt haben sie diesen Zug nicht mehr und haben Froome und Thomas ausgetauscht und versuchen sich mit einer ganz komischen Taktik irgendwie, also nicht mehr von vorne zu fahren, sondern vielleicht auf einzelne Attacken, was ihnen überhaupt nicht liegt. Und was für mich so Schlüsselfaktor daran ist, das Hirn dieser Mannschaft, nämlich Nicolas Portal, der leider verstorben ist, ist einfach nicht mehr dabei. Und das ist, glaube ich, nicht Froome oder Thomas sind der größte Verlust, sondern dieser sportliche Leiter.
Mhm. Ja, interessanter Gedanke.
Und zudem kommt ja noch, dass Carapaz und Amador recht kurzfristig ins Touraufgebot berufen wurden. Und die sollten sich ursprünglich auf den Giro vorbereiten und sollten ja 3-4 Wochen, also viel später erst, in Topform sein. Und sind dementsprechend halt noch nicht so weit. Bei Amador kommt jetzt natürlich noch dazu, dass er auf der ersten Etappe recht schwer auch gestürzt ist. Aber da fehlen dir halt die 4-5% vielleicht, um dann in Topform zu sein. Und es ist einfach nicht so richtig. Das war meiner Meinung nach irgendwie eine Panikaktion, als man gesehen hat, Froome und Thomas sind jetzt nicht in der Verfassung, dass man dann Carapaz und Amador nachgeholt hat. Und ich hätte auf jeden Fall Geraint Thomas noch mitgenommen, auch wenn er jetzt nicht so super in Form war, aber er ist immer einer, der dir da helfen kann.
Was hältst du denn von meiner grundsätzlichen Theorie hier mit Team Jumbo? Also so eine Art Kurztour?
Ja, klar, mit Sicherheit, aber...
Und man hätte ja genauso bei Ineos dann auch denken können, ne, dass man sagt, okay, wir nehmen Bernal, der von Anfang an das Feuerwerk abfackelt und für Etappe 9 bis 12 oder ab Etappe 7 bitte im gelben Trikot ist. Ne? Oder ich will mich jetzt gar nicht an Etappe 6 vielleicht.
Hätte man mit Sicherheit auch so machen können. Aber bei dieser Theorie zu Jumbo-Visma ist ja so, gut, wenn jetzt die Tour, sagen wir mal, nach 9 Tagen abgebrochen werden würde, dann ist halt auch immer die Frage, was wäre so ein Toursieg dann wert? Also für Außenstehende, also die sich mit Radsport nicht auskennen, steht der Tour de France-Sieger dann drauf, aber ist natürlich eine Vogelpackung, weil es ja kein richtiger Tour de France-Sieger ist, weil eine richtige Tour de France geht ja über 3 Wochen.
Ja, aber besser einen falschen Tour de France-Sieger als gar keinen Tour de France-Sieger.
Ja gut, das kann man so oder so sehen, mit Sicherheit, aber ja, es ist gar nicht so verkehrt, da auf 2 Kapitäne zu setzen, ist immer gut und Tom Dumoulin da noch in der Hinterhand zu haben und man muss jetzt auch mal so sehen, das war jetzt wie gesagt so ein Hochgeschwindigkeitsbergfinale, ist noch ein bisschen was anderes als eine richtige Hochgebirgsetappe, wenn es dann am Wochenende so in die Pyrenäen geht oder dann auch später in die Alpen geht, da wird sich das Bild, denke ich, noch etwas korrigieren. Und tendenziell sehe ich es halt so, dass so länger die Tour dauert, desto mehr Bernal auch ein paar Vorteile hat, weil der ja Richtung Grundlage mehr aufgebaut hat, im Gegensatz zu Roglic, der da jetzt schon mit 100% aus der Corona-Pause kam.
Das auf jeden Fall, ich sehe auch Corona, sage ich schon, Bernal. eher als den Fahrer, der hinten raus das Ding entscheiden.
Aber wie mir an dem Tag super gefallen hat und wer super stark aussah, war Nairo Quintana.
Ja, überraschend, ne?
Dem sowas ja eigentlich, also so ein 4% Bergaufsprint gar nicht liegt, aber der ist Vierter geworden, was mich überrascht hat. Und generell, ja, 5 Kolumbianer in dieser ersten Gruppe oder Top 16 ist auch schon was sehr Auffälliges. Ne?
Ja, also Quintana hätte ich jetzt später noch erwähnt. 1, 2, 3, 4, 5, ja genau. Quintana, Miguel Angel Lopez, Bernal, Chavez und Uran. Uran immer noch mein großer Daumen für ihn gedrückt. Ich habe ja hier oft schon über Quintana geschimpft und sehr zum Ausdruck gebracht, dass er nicht der Fahrer ist, dem ich am meisten Sympathien entgegenbringe. Aber ich sag mal so, insbesondere wenn Team Ineos jetzt nicht in der Form ist, die es mal gehabt hat, ja, also wenn Ineos nicht der große Joker im Kartenspiel ist, sondern einfach nur eine normale Dame oder ein Pik-Ass, dann freut es mich sehr, dass Quintana vorne vielleicht wieder mitmischt und das Ganze aufmischt und ein Faktor sein kann, um das Ganze spannend zu halten, weil ich finde, nach so dem ersten, wie soll man sagen, nach so dem ersten Akzent der gesetzt wurde, ist es insgesamt eine Tour, die ich als sehr erfreulich ansehe im Sinne von, naja, also bis jetzt, ne, ein Quintana, der überraschend besser ist, als man dachte, Team Ineos, was Fehler macht, was man sonst nicht kennt, Jumbo mit auf gutem Niveau, aber jetzt, ne, zumindest nach dem ersten Eindruck. Gerade wurde ich bestätigt in meiner Aussage oder in meinem Gedanken, ich brauche einen neuen Rechner, der ist mich jetzt gerade während der Aufnahme einfach komplett weg, aus, fertig, hat Dienst quittiert, abgebrochen, quittiert noch nicht ganz.
Mittagspause.
Mittagspause, ja genau, das ist es halt. Der hat um eins Mittagspause und wir haben es nicht beachtet. Stimmt, deswegen ist es auch noch nie passiert. Ja, einfach ausgegangen. Für heute wollte er nicht mehr, aber wir haben ihn noch mal kurzfristig überreden können. Hinterher werden wir es irgendwie zusammenschneiden, aber das ist der Grund, weswegen es jetzt vielleicht nicht der logisch komplett beste Anschluss sein wird, den wir zu dem haben, was wir vorhin gesagt haben. Es ging um die zwei Duos, die du auf dem Schirm hattest, beziehungsweise herausgreifen wolltest.
Ja, also zwei Duos, die da vorne noch bei den Favoriten mitmischen. Richie Porte, Bauke Mollema von Drexel Gafredo und auch Adam Yates und Esteban Chavez von Mitchelton Scott. Die haben jeweils zwei Fahrer noch in dieser 16-Fahrer-kopfstarken Favoritengruppe gehabt und ja, haben mit Sicherheit da auch jetzt noch einige taktische Möglichkeiten.
Ja, sicherlich. Also und ich bin auch noch Education First, da hat sich jetzt zwar keiner bisher so besonders hervorgetan, aber irgendwie, ich glaube da auch, also Port, einer der Fahrer, für die ich Daumen drücke, ich finde auch immer noch Uran, hält sich da schadlos, könnte da auch nochmal mit eingreifen. Es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Emanuel Buchmann hat, glaube ich, gestern ein paar Sekunden verloren, aber jetzt auch nicht so, dass man ihn jetzt komplett schon abschreiben müsste und er sagt ja selber auch, ja, die Berge kommen noch, bis Paris ist noch weit und da hat er meiner Meinung nach
diese Entspannung. Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, bei dieser Etappe Team Bora Hansgrohe, den wurde da komplett das Wasser abgedreht, also der Einzige, der so ein bisschen also noch die Erwartung erfüllen konnte, war halt Emanuel Buchmann 9 Sekunden Rückstand, aber ich hätte schon mehr erhofft, dass Lennart Kemner, Gregor Mühlberger und auch Maximilian Schachmann da noch länger bei ihm bleiben können, weil von denen war im Finale überhaupt nichts mehr zu sehen und musste dann da teilweise an der Seite des Feldes vorbei, selbst im Wind nach vorne fahren, war mit Sicherheit auch nicht so optimal, aber ja, es hat schon gezeigt, dass ihn dann doch diese Verletzung da in der Vorbereitung sehr beeinträchtigt hat und ich bin da halt eher skeptisch, was da noch ein gutes Gesamtklassements-Resultat angeht, wird sich dann jetzt auf den nächsten Etappen zeigen, aber sollte sich da dieser Trend fortsetzen und er halt nicht mehr um, sag ich mal, die Top 5 oder Top 7 mitkämpfen können, stellt sich halt die Frage, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, entweder auf Etappensiege zu gehen oder ihn rauszunehmen und für den Giro vorzubereiten.
Ja, ich meine, Kemna ist einfach mal nicht hingefallen. Das ist ja auch schon mal, da muss man ja, wird mir ne, bescheiden schon fast, also die letzten Tage lag er ja fast täglich auf dem Asphalt. Das ist ja auch schon mal ein Gewinn. Und wer weiß, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat, diese Stürze. Ne? Also im Sinne von.
Ja, aber dass da jetzt so gar keiner vom Team Bora noch da irgendwie helfen konnte, das ist schon, also, boah, ja.
Traurig.
Einerseits ist es natürlich Pech, aber auf der anderen Seite, ja, es ist natürlich alles andere als optimal.
Mhm. Ja, also Pech kannst du haben. Aber, naja, weiß nicht. Sie wirken einfach ein bisschen, zumindest jetzt gestern, als so nicht richtig bei der Sache oder als wären da andere einfach fokussierter. Vielleicht mal kurz so der Gesamtstand danach der gestrigen Etappe, also dem ersten, ich sag mal, dem ersten Auflaufen oder ein bisschen so, wenn es eine Oper wäre, die Ouvertüre zu dem, was kommt. Gewonnen Primož Roglič vor Pogačar, vor Guillaume Martin, Quintana, Alaphilippe, Lopez, Bernal, Pinot, Landa, Mikel Landa, sehr, sehr schön, Adam Yates. Das ist vielleicht, denke ich mal, so bei so einer Etappe auch angebracht, mal die Top 10 komplett aufzählen. Gesamtklassement, gelbes Trikot, Julian Alaphilippe, zweiter Platz, hat sich nach vorne geschoben. Oder der war ja vorher auch schon. Adam Yates, Mitchelton Scott, vor Primož Roglič, der einen weiten Sprung gemacht hat. Pogačar, Martin, Bernal, Dumoulin auf Platz 7, Esteban Chaves auf 8, Quintana 9 und Miguel Angel Lopez 10. Alles Namen, die man auch am Ende so vorne, also wenn das jetzt der Endstand der ganzen Tour wäre, wäre auch kein Wunder. Ne? Also das sind alles so Namen, die man da vorne erwartet. Insofern alles gut. Da kann man drauf aufbauen. Grünes Trikot, weiterhin Peter Sagan, der jetzt allerdings punktgleich mit Sam Bennett ist, aber in der Gesamtwertung besser liegt, deswegen kriegt er es. Pogačar vor Bernal im weißen Trikot. Ich denke mal, muss man sich nicht viel vormachen, dass es unter denen auch ausgefochten wird, wenn sie bald in Paris ankommen. Benoît Cosnefroy, immer noch ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Bergtrikot, der wird sich wahrscheinlich jetzt schon, der Fahrer des Teams AG Dessert, darauf fokussieren und in der Mannschaftswertung mittlerweile Education First vorbeigezogen an Trek Segafredo. Ja. Movistar, die Aspiranten auf das Trikot immer, Platz 6, da ist noch Luft nach oben, aber auch da gilt das Gleiche. Die Tour ist noch recht weit. Während wir hier quatschen, geht es dann, ist die Etappe heute schon unterwegs? Ich werde wahrscheinlich.
Ja, sie startet jetzt. Also, jetzt während wir hier reden, startet sie ja just in diesem Moment. Und
ich denke mal, wir werden brauchen nicht den großen Kaffeesatz auspacken, indem wir für heute vorhersagen, dass innerhalb der nächsten 10 Minuten sich eine Ausreißergruppe bilden wird, die wegstiefelt. Ach, eins habe ich noch, ganz vergessen: Nils Pollitt gestern. Schöner Auftritt. Also ich musste dran denken, dein Geburtstagsgeschenk, vielleicht wird da doch noch irgendwas wahr.
Ja, weil auf den ersten Etappe, glaube ich, auch schon gestürzt, aber hat sich da jetzt einigermaßen durchgekämpft und ja, einen Ausreißversuch hingelegt, war zusammen mit Chris Nelands aus der Israel Startup Nation Mannschaft da in dieser Spitzengruppe und hat es zwischendurch dann auch mal alleine probiert, aber klar, gegen die Übermacht hinten war dann keine Chance auf den Etappensieg da.
Und wenn man sich die, also ich bin ja jetzt nicht so der allergrößte Verfolger der einzelnen Social-Media-Kanäle von Fahrern. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist er auf dem Zimmer zusammen mit André Greipel, der aber gestern Abend auch wirklich sich nicht zu schade war und trotz seiner Schmerzen immer noch andere verspotten konnte. Weil er, Pollitt wäre damit natürlich auch ein klassischer Kandidat für das Trikot des kämpferischsten Fahrers gewesen, ne? In einer Ausreißergruppe, aus dieser Ausreißergruppe nochmal ausreißen, vorne wegzufahren, 20 Kilometer. Aber wie gerade André Greipel sich da schon äußerte, das war dann nix. Der Satz mit X hat ihn da ein bisschen verspottet. Wie heißt der Account nochmal, der Instagram-Account? Trainingstiere oder so, ne?
Genau.
Ja, die dann auch mal da gezeigt haben, in welch luxuriösen Unterkünften die Fahrer da in Frankreich untergebracht sind. Also alles nur vom Allerfeinsten. Wenn ihr bei Instagram und so weiter unterwegs seid und Radsport begeistert, dann werdet ihr da wahrscheinlich eh schon unterwegs sein oder diesen Account kennen. Falls nicht, dann ja, ist meist sehr, sehr nett. Also die sind sich nicht zu schade, auch mal sich gegenseitig aufzuziehen. Oder ich glaube, Rick Zabel wurde auch gestern verspottet, ein wenig. ist ein Account, den man mal da in Betracht ziehen kann, um auch ein bisschen was hinter den Kulissen mitzubekommen. Also gestern war es dann, glaube ich, wie heißt das noch, wie sie da auch wirklich abends dann auf dem Zimmer völlig fertig liegen, noch in ihren, diesen, was sind das, also so technische Hilfsmittel. Riesengag, du hast, der war echt gut.
Ja, was soll das dann sein, wo die liegen?
Ja, im Grunde genommen hast du natürlich vollkommen recht, aber ich meine nicht das Bett, sondern die hat, André Greipel lag in so einem komischen
Anzug. Ach so, diese Hosen.
Dekompressionsanzüge.
Hose, ja.
Ja, deswegen, da kam ich nicht direkt auf den Begriff.
Mir ist der Name dieses Herstellers entfallen.
Biro oder so, irgendetwas in der Richtung, ne? Aber sie liegen auch im Bett, das stimmt. Sehr gut. Riesengag. Fantastisch. Also da kann man, guck da ruhig mal rein. Ups, jetzt. Verspotten sich da schön. Empfehlung der Sendung vielleicht. Gut, also sie fahren jetzt gerade los für heute. Wird es ein Puncheur oder wird es ein Sprinter? Das ist, glaube ich, für heute die Frage.
Ich denke ein Sprinter, aber es, ich würde aufpassen bei dem Finale. Also es gibt da also insgesamt 183 Kilometer gab nach Privas. Es gibt da so, gut 15 Kilometer vom Ziel. Zum einen noch ein Viertkategorieberg, 2,7 Kilometer, 4,2%. Und die Zielgeraden ist ansteigend, also ist ein leichtes Uphill-Finish. Ich denke, es macht einen Sprinter. Aber was auch eine Rolle spielen könnte, und würde ich jetzt auch mal so vorher sagen, dass der Wind im Finale eine Rolle spielen könnte, weil da ist bekannt, dass da der Mistral weht und der weht scheinbar etwas stärker auch. Also könnte eine Mannschaft geben, die auch vielleicht versucht, da eine Windkante aufzumachen.
Aber ansonsten, wenn das nicht der Fall wäre, so ein, also wenn es wirklich richtig, richtig windet von vorne, könnte es heute mal so eine Sache geben, wo auch ein Valverde vielleicht mitfahren kann?
Na, das ist, glaube ich, eher nicht. Also ich glaube schon, dass dass da eher die Sprinter beziehungsweise dann so Klassikerfahrer wie Greg van Avermaet oder Matteo Trentin dann da vielleicht mit einer Finisseur-Attacke probieren.
Mein Tipp für heute ist Alexander Christoph. Gut in Form, schweres Finish, schweres Sprint-Finish, das könnte ihm liegen, und mit dem Selbstbewusstsein, was er die Flügel, die ihm das gelbe Trikot schon verliehen haben, er ist mein Tipp für heute. Peter Sagan vielleicht auch noch so eine, aber Christoph würde mich freuen für ihn, und warum nicht? Und dann
ich sage Sam Bennett.
Sam Bennett, ja, auch gut im heißen Rennen. Morgen. Heute Abend wissen wir schon, ich sage immer morgen, ne, weil es ist ja ungewöhnlich, dass die Etappe noch am gleichen Tag endet, während wir aufnehmen. Heute Abend werden wir mehr wissen. Vielleicht ein kurzer Ausblick. Wir müssen ehrlich sagen, dass wir noch gar nicht genau wissen, wann wir die nächste Folge aufnehmen können, weil, wie gesagt, ab morgen ist der Herr Hoff im Urlaub. Und dann müssen wir gucken, wie die Internetmöglichkeiten vor Ort sind, was die Familien zulassen, also meine Familie vor allen Dingen, an Podcast-Aktivitäten. Wir haben schon aus verschiedenen Ländern aufgenommen. Mal gucken, ob wir auch Portugal da auf die Land unseren Velorum wie sagt man, Fahne da in den Boden stecken können, dass wir von da mal aufgenommen haben. Ich bin da ganz zuversichtlich. Freitag? Moment, ich bin mit dem Wochentag, dadurch, dass ich nicht arbeite, durcheinander. Heute ist Mittwoch.
Donnerstag.
Donnerstag, genau. Morgen ist dann diese Etappe, von der wir schon mal auch natürlich schon sprachen, 191 Kilometer. Am Ende wird es einigermaßen schwierig, aber dann auch eine kurze Abfahrt wieder, dann Rollerberg hoch. Ein bisschen undurchschaubar alles.
Ganz komische Bergankunft. Mount Igual heißt es, also 191 Kilometer. Im Finale zwei Drittkategorie-Berge, und wenn man da auch mal so guckt, dieser zweite Drittkategorie-Berg hat auch schon mal 6 Kilometer mit 5%, also auch schon mal so, nicht heftig, aber so eine leichte Einleitung fürs Finale. Und dann, wie gesagt, jetzt diesen Erstkategorie-Berg erstmal hoch, 11,7 Kilometer, 7,3%. Das ist schon ganz schön happig, aber von da aus sind es halt nur 14 Kilometer ins Ziel, kleiner Abfahrt und dann so ein Rollerberg. Also könnte mir vorstellen, es läuft ähnlich wie die erste Bergankunft, wo Roglic jetzt gewonnen hat, aber noch ein bisschen schwerer, dass vielleicht noch ein paar weniger Fahrer ankommen gemeinsam.
Ich dachte an was anderes. Also mein Szenario für morgen ist eher so, dass ja, wie gestern, ne, Roglic, also dass da so 3, 4, 5 Fahrer drüber kommen, aber dass es danach einfach zu leicht ist und dass dann wieder viel zusammenfährt. Also dass da eher so eine Gruppe von, ich sag mal so grob 30 bis 50 Fahrern da oben mit ankommen werden und dass es dann aus dieser Gruppe von 50 Fahrern eine Sprint, also nicht Sprintgeschichte, ne, aber da wird sich dann ein Fahrer so 1 Kilometer vor Ende der Etappe ein Herz nehmen und rausfahren. Bin gespannt, welcher, ne, aber das ist so eine 30 bis 50 Mann-Gruppe wird da meiner Meinung nach oben ankommen und dann ein, zwei Fahrer werden dann so mit 3, 4 Sekunden Vorsprung das Ding abschießen. Ich glaube, das wird größer sein, weil die kommen halt alle gut über diesen Erstkategorieberg rüber und dann in dieser kleinen Abfahrt, da wird einiges wieder zusammenlaufen und auch dann bei diesen 14 Kilometern relativ flach.
Hängt davon ab, halt, ob ein Team richtig Böcke hat, vielleicht da mal in dem ersten Kategorieberg richtig drauf zu drücken, dann sind es vielleicht auch nur ein paar Fahrer. Aber ja, hängt halt von der Teamtaktik ab. Aber ich glaube auch, sollte jetzt, also gehen wir mal von aus, Alaphilippe hält das Trikot heute an dem Tag, wird auf jeden Fall versuchen, De König Quickstep das nochmal zu verteidigen und dadurch haben es dann auch die Ausreißer wieder schwer.
Und wenn nicht, also ich würde einen großen Eisbecher Pinocchio draufsetzen, dass das, was du eben beschreibst, wenn ein Team angreifen will oder wer dezimieren will, dann kann das eigentlich nur eins sein, dass da unter Zugzwang schon fast ist und das ist das Team Ineos. Weil
ich würde es eher andersrum sehen, also ich glaube, Jumbo-Visma wird eher versuchen, Team Ineos was einzuschenken, bevor die sich noch erholen.
Ja, also beides möglich, beides total plausibel. Ich glaube nicht, dass ich Team Ineos da, weil das, wenn das Gleiche nochmal passiert, wenn sie nochmal da so einen eingeschenkt bekommen, ja, dann ist schon fast die Butter vom Brot. Und ich glaube nicht, dass sie sich die Butter vom Brot nehmen lassen und dass sie so unter Druck stehen und das auch wissen. Also ich glaube, das wird fast das wird morgen eine sehr wegweisende Etappe, glaube ich. Und das wird Ineos auch bewusst sein. Und wenn sie da nicht morgen Gas geben, dann werden sie auch, also müssen wir mal gucken. Das haben wir schon tausendmal hier gesucht. Irgendwie eine Seite, die es möglich macht, dass man Wettquoten, so wie Bernal schon nach hinten durchgereicht wird, wenn das morgen nicht bei Ineos zündet. Ich bin gespannt. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gibt es eigentlich heutzutage im Flieger schon Internet für Fernsehen?
Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja, das ist sehr, sehr politisch gerade aus. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich werde den Beauftragten dazu befragen. Einen Referenten befragen. ja, oder die sollen sich einfach sehr, sehr, sehr beeilen. Mein Flieger geht ja erst um 5, dann geht das schon. Ja, 7. Etappe ist dann am Freitag von Milau nach, oder Milau wahrscheinlich, nach Lavoie.
Ja, normalerweise würde man sagen, also mit diesen 2. Kategorieberg, was für die Sprinter, auch die flachen Finale, hängt halt alles davon ab, wie der Wind in dieser Region ist. Also auch das ist wieder eine Möglichkeit. Steht auch in diesem Tourheft sehr schön beschrieben, dass letztes Jahr diese in der Gegend auch war, wo Pinot halt die Zeit verloren hat auf der Windkante. Also gut möglich, wenn da der Wind ein bisschen stärker bläst, dass da was in Richtung Windkante geht. Ansonsten eine Sprintetappe.
Kann ich so unterschreiben. Und am Samstag dann die 8. Etappe schon.
Sind wir in den Pyrenäen dann.
Wo ich jetzt mittlerweile behaupte, das wird auch so eine Ankunft von 4, 5, 6 Fahrern, die sich am vorletzten Berg vielleicht absetzen, am letzten Berg drüber retten und dann damit ins Ziel kommen.
Sehe ich genauso. Also Porte Balès ist zwar einigermaßen schwer, aber Col de Perros traditionell halt eher normaler Berg und von daher gehe ich da von der Favoritengruppe aus, die gemeinsam ankommt und den Sieg, je nachdem, wer das gelbe Trikot hat, machen dann vielleicht Ausreißer unter sich aus.
Ja. Das alles andere würde mich da wundern. Und ich glaube mal, ne, ich würde mal sagen, da wir uns da so einig sind, nehmen wir nochmal die Etappe 9. Das ist die Etappe von Sonntag mit Ausreißer auch. Alles andere.
Ja, Ausreißer und Favoriten haben da eine sehr gute Möglichkeit, Zeit gut zu machen.
Du meinst, glaubst du, dass an dem Tag schon es Fahrer geben wird, die als Favorit gelten, aber so viel Abstand sich eingefangen haben, dass sie da versuchen müssen, in eine Ausreißergruppe mit reinzukommen und das wieder zu egalisieren?
Da gibt es mit Sicherheit ein paar. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn das Alaphilippe dann demnächst das Trikot, also das gelbe Trikot verliert und dann auf einer Etappe richtig Zeit holt, um dann eventuell auf die Bergwertung zu fahren. Mhm. Wäre dann so ein Kandidat, der dann auf Etappensiege und Bergwertung geht. Und wie gesagt, am Sonntag mit diesem Col du Marie Blanc drin, als letzten Berg, der dann 18 Kilometer vor Ziel, wo man oben ankommt, dann nur noch die Abfahrt ein kleines Flachstück ist, ist eine gute Gelegenheit, um Abstände rauszufahren, weil der Berg ist richtig schwer.
Hm. Wer eine interessante Personalie an dem Tag sein könnte, wäre zum Beispiel der schon angesprochene Dumoulin. Ne? So Co-Kapitän, wo man vielleicht als Roglic nicht direkt, ne, ob man da, wenn der richtig attackiert am Col de Marie Blanc, ne? dann muss Roglic vielleicht reagieren, je nachdem, wo Dumoulin, wie viel Abstand er hat. Muss vielleicht aber, ne, kann aber auch sagen, okay, der hat schon 2 Minuten, da reagiere ich nicht. Und wenn Dumoulin dann in eine Ausreißergruppe mitgeht, könnte es interessant werden. Also so eine Situation kann ich mir auch gut vorstellen für den Tag.
Ne? Ja, auch möglich.
Ja. Ich bin gespannt, aber es werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit interessante Tage, schöne Tage. Und es ist so irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass das eine sehr, sehr spannende Tour wird mit sehr, sehr vielen Trikotwechseln, mit geringen Abständen zwischen den ersten 5, 6, 7 Fahrern. Und
wenn man es mal nicht nur aufs Gelbe bezieht, also das grüne Trikot ist auch noch völlig offen. Und ja. Für mich sieht da auch Peter Sagan in diesem Jahr nicht so souverän aus wie in den letzten Jahren.
Und vor allen Dingen, wie du eben ja auch in anderem Zusammenhang für gesagt hast, es sieht ja auch nicht so aus, als wäre seine Mannschaft jetzt diejenige, die auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann und hier was macht und da was macht, da den im Gesamtklassement was versucht zu reißen, dort noch dem Sprinter unterstützt und. Also stark sie, noch sind sie zumindest nicht in der Position, dass man sie da als die Superstarken ansehen würde.
Aber, mit Sicherheit nicht.
Ja, wird spannend. Was ich auch spannend finde, jetzt mal ganz unabhängig davon, ich mache das, wenn ich im Urlaub, also ich erinnere mich da noch vor allen Dingen an eine, wann war das denn? Das weiß ich gar nicht, ob wir da schon gepodcastet haben. Ich erinnere mich noch an eine Vuelta, wo Chris Horner gewonnen hat. Das war das 2011, 12 oder 13?
2013.
Oder so. Ja, ne? Das war so eine Rundfahrt, die ich komplett nur via Zeitung verfolgt habe. Also ich habe keine Bilder gesehen, weil war komplett internetlos und damals war das ja mit dem Internet doch noch nicht so. Doch 13 haben wir, glaube ich, schon aufgenommen. Ja klar, müssen wir. Ich habe weite Teile der Vuelta damals per Zeitung verfolgt. Ne? Also wir hatten eine Zeit und ich habe es im Urlaub dann immer gemacht, eine Tageszeitung gekauft. Und das war auch mal wirklich sehr, sehr interessant. Mit Abstand das alles zu sehen, die Einordnung. Mal gucken, vielleicht mache ich das. Urlaub ist ja eine Gelegenheit, wo man dann auch mal eine Tageszeitung vielleicht mehr liest, als sonst die Möglichkeit dazu hat. Das fand ich immer sehr, sehr angenehm. Wird auch mal interessant. Ja, also, wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder aufnehmen. Sobald sich das in Klärung oder geklärt ist, werden wir das auch durchgeben. Wünschen euch eine ganz spannende Tour. Dir auch, Thomas. Bin gespannt, was heute bei rumkommt. Bedanken wir uns an der Stelle für die Unterstützung. Also, ne, wie immer, via Amazon, wenn ihr etwas über Amazon bestellt und über unsere Seite geht, kriegen wir einen kleinen Teil davon ab. Oder Überweisung, Dauerauftrag, PayPal. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, nicht wisst wie, meldet euch immer gerne. Wir werden einen Weg finden. Und wenn ihr nichts geben könnt oder nichts geben wollt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir machen das ja auch aus Spaß und der Freude. Gell, Thomas? Oder? Ja, ne?
Klar.
Für einfach aus Spaß. Und wer weiß, wofür es mal gut ist. Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe ja schon Jobs fast dadurch bekommen, dass sich Kontakte durch den Podcast sich ergeben haben. Und es hat uns nicht geschadet. Und wir hatten Spaß. Macht es gut. Gehabt euch wohl. Fahrt viel Rennrad. Fahrt viel Gravelbike. Fahrt viel Mountainbike. Was ihr da so fahrt. Und passt auf euch auf. Bleibt gesund und viel Spaß. Vive la Tour. Tschüss.
Tschüss.